Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen zu unserem Geschichten-Podcast. Heute mit einer Wiederholung aus dem letzten Jahr. Und wann startet die? Jetzt. Mir zugeschaltet ist Eva Wolk. Schön, dass du da bist.
Hallo Caro, freue mich auch.
In der Geschichte, die du mitgebracht hast, geht es um ein jahrzehntelanges Single-Dasein von Julia, die eine Freundin von dir ist und die es jetzt im Internet nochmal mit einer Partnersuche probiert. Was ist das für eine Geschichte?
Eine sehr spannende Geschichte ist das. Die Julia ist eine ganz alte Freundin von mir und wir haben uns kennengelernt vor 10 Jahren schon in einem Frauenchor. War ganz lustig, da waren viele andere tolle Frauen, aber eben auch Julia. Und mit ihr hat sich eine richtig tolle Freundschaft entwickelt seitdem. Und dann kam Corona. Mhm. Und da geht die Geschichte dann los. Weil wir waren ja damals zu Hause eingesperrt, alle mehr oder weniger. Und da hat sich bei der Julia was getan. Ich muss dazu sagen, die heißt anders, weil es geht ja jetzt um sehr persönliche Sachen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einen anderen Vornamen wählen. Also die Julia hatte bis dahin ein volles Leben. Die interessiert sich für ganz viel. Sie macht Musik, sie malt, sie bastelt und hat den Kopf ständig voller Ideen und Projekte. Und dann war das alles durch diesen Lockdown mehr oder weniger unterbrochen und die Kontakte zu anderen stark reduziert. Und dann passierte noch was zu dieser Zeit. Ihre beiden Schwestern, die wurden alle beide arg krank. Und die Julia hat dadurch so klar wie eigentlich noch nie vorher begriffen, wie endlich das Leben ist. Und da hat sie gemerkt, dass sie sowas von keinen Bock mehr auf Single-Dasein hat. Und sie war wirklich lange Single. Und wie kam das? Das habe ich sie gefragt.
Also ich habe wirklich jahrelang keine ernstzunehmende Beziehung gehabt, weil ich alleinerziehende Mutter war. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich musste tough sein und durch das Leben durchkommen. Und da war einfach wenig Zeit und wenig Energie für eine Partnerschaft. Und dann ist dieses Jahr unverhofft was passiert bei mir, dass ein Mann mir über den Weg gelaufen ist, den ich sehr mochte.
Ja, und dieser Mann, der saß im Café am Nebentisch und hat sie angesprochen, ob sie ihm wohl mal den Zuckerstreuer rüberreichen könnte. Also so eine banale Situation. Und er hat ihr sofort so gut gefallen.
Und was passierte, war, dass ich aus meinem Dornröschenschlaf erwacht war und ich schaute ihn an, also metaphorisch gesagt, ne, und sagte, ah, mein Prinz, auf dich habe ich lang gewartet. Und er hat mich angeschaut und gesagt, aber du bist nicht die Prinzessin, die ich suche. Und das war sehr enttäuschend und sehr schmerzhaft für mich. Und ich stand vor der emotionalen Entscheidung, gehe ich wieder in meinen Tiefschlaf, weil das zu schmerzhaft ist, oder bleibe ich wach und suche weiter. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, ich habe lang genug geschlafen, ich bin jetzt wach. Und deswegen gehe ich jetzt ganz konkret auf Partnersuche, weil ich mich mehr am Leben fühle.
Ja, genau, das war Anfang März 2020 und Anfang März ruft sie mich also an und erklärt mir, sie hat jetzt beschlossen, bis Ende des Jahres ihren Seelenpartner zu finden. Ja, und dann gesagt, getan, sie hat sich dann direkt auf 2 Partnerbörsen für ihre Altersgruppe ausgesucht und angemeldet. Und da gibt sie dann die wichtigsten Infos ein, Alter 63, Beruf IT-Expertin. Und in welchem Alter soll der gesuchte Mann sein? Ja, so 60 bis 65 und er muss Nichtraucher sein und er sollte nicht weiter als 50 Kilometer weit weg wohnen. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, ja, wie soll denn so ein Seelenpartner sein? Und da hat sie mir eine ziemlich überraschende Antwort gegeben.
Was sich wirklich verändert hat in diesem Alter jetzt, ist, dass ich weniger oder fast gar nicht daran denke, wie er sein soll. Ich denke daran oder habe als Zielsetzung, wie ich mich fühlen möchte. Ich möchte mich akzeptiert fühlen. Ich möchte mich gesehen fühlen. ich möchte dieses Gefühl von Mühe nicht haben müssen. Also es geht um meine Wahrnehmung und meine Gefühle, weil es meine Realität ist, die ich lebe.
Könntest du noch mal sagen, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen Partner im Internet gesucht oder natürlich dann folgerichtig auch nicht gefunden, was der Unterschied ist zwischen ja, so Partnerbörsen, die sich eher an 20- bis 30-Jährige richten oder Partnerbörsen, die sich an Leute im Alter deiner Freundin Julia richten, ob es da einen Unterschied gibt und wie der aussieht.
Das kann ich dir schwer sagen, weil ich bin im gleichen Alter wie meine Freundin Julia und ich kenne die, also ich suche, ich habe auch mal auf so einer Partnerbörse und da habe ich natürlich die entsprechende Altersgruppe auch eingegeben, aber ich gehe mal davon aus, dass die Unterschiede so groß nicht sind. Also das, was ich von der Julia gehört habe, es gibt ganz viele Leute, die sich bestmöglich oder eben nicht so gut darstellen, die ehrlich sind und nicht ehrlich sind, die freundlich sind und nicht freundlich sind. Also ich glaube nicht, dass die Unterschiede so groß sind.
Aber vielleicht ist der Unterschied, wie sie es gerade so schön gesagt hat, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie der andere ist, sondern wie sie sich dann fühlt. Also dass man vielleicht etwas abgeklärter, etwas klarer, etwas lebensklüger an diese Sache rangeht.
Man ist bestimmt lebensklüger mit über 60, das kann ich dir wirklich bestätigen. Aber da geht es halt um ein Thema. Gut, also sie sagt, es geht ihr nicht so um den Typen, es geht ihr darum, wie sie sich fühlt. Und ich habe den Eindruck, ich meine, sie ist ja nicht meine einzige Freundin, ich habe den Eindruck, dass sie da eine ganz besondere Haltung hat, dass es die anderen weniger haben. Die anderen wollen einen tollen Mann. Ne? Ich habe mir das auch selber überlegt, was würde ich denn mir vorstellen können? Und ich habe 1000 Eigenschaften mir vorgestellt. Oh, der muss so sein und der muss gesund sein und der muss kein möglichst wenig psychische Probleme haben und das und das und das und das. Und die Julia sieht es ganz anders und das habe ich eigentlich nicht sehr oft gehört. Das halte ich für eine sehr besondere Einstellung von ihr.
Also das andere ist eben, dass sie darauf Wert legt, wie sie sich fühlt und gar nicht, was er für Ballast mit sich rumträgt.
Genau. Und dann haben wir eben Mitte März und sie ist auf diesen Portalen unterwegs und gibt ein Statement über sich ein, was man ja machen muss. Und sie will nicht lang erklären, sie macht es ganz kurz. Sie schreibt dann, wenn du dich für Menschen interessierst und auch sonst neugierig bist auf die Welt um dich rum und außerdem Musik liebst, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir. Fertig. Ja, und dann ist sie kaum online mit ihrem Profil. Da kommen schon die ersten Smileys und Herzchen. Das sind so die ersten und einfachsten Zeichen von Interesse, die eigentlich jedem Neuen auf so einem Portal sofort ins Postfach flattern. Und Julia freut sich und ist geschmeichelt. Ja, und dann macht sie Erfahrungen, aus denen sie eine ganze Menge lernt. Sie ist also total aufgeregt und sie ist total motiviert. Oh, so viele Profile, eine Riesenauswahl, wie toll. Ja, und dann kommt die erste Ernüchterung. Die sehen ja alle so alt aus, sagt sie mir im Videotelefonat. Dabei sehen wir ja auch nicht mehr aus wie mit 40. Aber es geht halt auch darum, wie man sich gehalten hat, weißt du? Also wie man gelebt hat, ob man auf sich geachtet hat. Und das siehst du auf den Bildern einfach. Und die Julia selber, die geht mit sich ehrlich um. Ihr Foto ist aktuell, sie versteckt ihr Alter nicht hinter irgendwelchen Uraltfotos, die sie viel jünger zeigen, als sie ist. Eine Frau, Ü60, mit Ecken und Kanten.
Und jetzt sind wir älter und eigen und jeder hat so seine Lebenserfahrungen und wir sind alle vielleicht nicht mehr so optisch schön, so dass man ein bisschen hinter die Kulissen schauen muss. Was für eine Schönheit ist da?
Ja, also das finde ich, hat sie toll ausgedrückt. Sie geht einfach davon aus, dass es eine Schönheit gibt, egal wie alt du bist. Aber Julia ist nach so langer Zeit als Single halt auch ein bisschen unsicher bei diesem Abenteuer. Wenn sie jetzt jemanden kennenlernt, der ihr wirklich gefällt, wie wird denn das sein, wenn man miteinander ins Bett geht? Also sie sagt mir, dass sie Scham empfindet, weil ihr Körper natürlich nicht mehr der einer 30-Jährigen ist. Sie hat Angst und das kann ich wirklich gut nachempfinden, dass sie sich, wenn es ans Eingemachte geht, also um Sex, dass sie sich womöglich hässlich und alt und lächerlich fühlen würde.
Ich kann das auch sehr gut nachempfinden, aber es gibt ja auch auf der anderen Seite etwas, worauf man stolz sein kann in dem Alter und das ist sozusagen das, was man gelernt hat. Also Ob man nun blind durchs Leben gegangen ist und sich selber angelogen hat oder ob man eben mit offenen Augen durchs Leben gegangen ist und dann wirklich was zu bieten hat an Erfahrung, an Klugheit. Und das kann ja auch sexy machen.
Das macht auf jeden Fall sexy. Also Intelligenz ist super sexy, finde ich auch. Und Humor und all solche Sachen. Aber wenn du dich nackt ausziehst, dann ist das nochmal, also dann kommen Ängste hoch, die mit der Intelligenz nichts mehr zu tun haben. Dann hast du erstmal Schiss, ne? Es hängt alles Mögliche, du bist vielleicht nicht schlank, du hast Falten. Da bist du erstmal, ja, da bist du voller Scham. Ich kann das nachempfinden, wie gesagt, ich bin im gleichen Alter. Und dann umgekehrt, ne? Wie wird denn das für Julia sein, mit so einem gleich alten Kerl im Bett zu liegen? Ich meine, ne, wir haben uns das dann so ausgemalt, so in der Vorstellung und dachten, Mensch, also unsere Gesellschaft, die verlangt immer Jugendlichkeit und Faltenfreiheit und straffe Körpern und Altern ist grundsätzlich unattraktiv. Und wenn du mit diesem Credo durch die Gegend rennst, dann hast du einfach Schiss vor Sex in dem Alter. Zurück zur Suche. Also die erste Challenge für Julia kommt jetzt, denn sie kriegt zwar Kontaktanfragen, das fühlt sich ja auch erstmal gut an, aber viele davon sind nicht so arg ansprechend. Zum Beispiel, hallo schöne Frau, wie geht es dir? Willst du mit mir schreiben? Ja, also
das geht aber wirklich deutlich schlimmer.
Es geht noch schlimmer. Ich hab jetzt nicht das Schlimmste rausgesucht.
Ja.
Aber das finde ich schon mal ziemlich bezeichnend. Ja, und dann kommt endlich mal eine Nachricht, die sie anspricht. Ja, und diese erste attraktive Nachricht sozusagen, die lautet so ungefähr, guten Abend, Sie lieben auch Musik. Wollen wir rausfinden, ob wir noch mehr Gemeinsamkeiten haben? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Viele Grüße von XY. Also das ist mal ganz okay. Hm? Und Julia antwortet und sie verabredet sich mit dem Kandidaten, sage ich jetzt mal, zum Telefonieren. Und am nächsten Tag erzählt sie mir, der war total nett. Nur, er klang so müde, er hatte eine brüchige Stimme und er sprach so langsam und stockend. Aber er war auch so nett.
Und gestern Abend hat er dann geschrieben, oh, ich sehe, dass man schon ab dem 20. April wieder Karten für die Philharmonie kaufen kann. Suche dir ein Konzert aus, wo du mit mir hingehen möchtest. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht. Und ich habe dann hin und her überlegt, wie sage ich es ihm? Und schon wieder meine Sozialisierung. Es war mir nicht möglich zu schreiben, du, ich möchte nicht, Punkt.
Ja, und dann hat sie 2 Tage und Nächte lang über diese Frage nachgedacht, wie sage ich nein, danke, das passt nicht.
Und dann habe ich mindestens 20 Minuten an meine E-Mail gesessen und dann habe ich erklärt, dass ich glaube, wir sind in unterschiedlichen Phasen bei der Partnersuche. Und dann hat er erleichtert und sehr lieb zurückgeschrieben, ich hätte es nicht besser sagen können selber. Du hast den Punkt getroffen. Und das war so eine Erleichterung für mich.
Also, das war jetzt die erste Challenge für Julia, das Nein sagen lernen. Ja? Und beim nächsten Mal ist es dann schon einfacher für sie. Und das ist dann so ein Vorteil von diesem digitalen Marktplatz voller Möglichkeiten. Da ist erstmal so eine richtig große Distanz. Und die macht das Nein-Danke viel einfacher als in der analogen Wirklichkeit face-to-face. Ne? Das ist dann schon was anderes. Andererseits, weil das so einfach ist, das mit dem Nein-Danke-Sagen und weil die Auswahl so riesig ist, da will sich halt auch keiner festlegen. Ne? Aber der Julia ist genau das wichtig.
Ich will vom Anfang an eine gewisse Verbindlichkeit spüren. Wenn ich zum Beispiel eine Kleinigkeit frage, wie wollen wir uns für in 2 Tagen nochmal verabreden zum Telefonieren? Und da kommt erstmal ein Stocken und eine Stille und ein unangenehmes Gefühl, dann ist mir klar, dass da kein wirkliches Engagement für diesen Kennenlernprozess da ist.
Ja, und das hat sie mehr als einmal erlebt. Das ist anscheinend nicht so unüblich, dass da so eine Unverbindlichkeit herrscht auf diesen Partnerbörsen. Und so geht es dann vor sich hin, so diese ganze Geschichte. Und mittlerweile sind wir jetzt im schönen Monat Mai und Julia ist jetzt, also wie gesagt, fast 2 Monate online auf Partnersuche. Und mittlerweile hat sie so, ist ein bisschen lustlos, hat keinen Bock mehr. Aber sie schreibt sich alles auf, sie führt Buch über Kontaktanfragen, Telefonate und Treffen. Und im Schnitt hat sie so pro Woche 3 Kontaktanfragen und sie schreibt selber auch jede Woche so 1, 2, 3 Männer an. Und jetzt mittlerweile, ich sehe soweit, dass sie mal ihr Ziel hinterfragt, das sie sich am Anfang gesetzt hat.
Dann kam mir die Frage in den Kopf, ob ich so sehr mir eine Partnerschaft dieses Jahr wünsche, dass ich bereit bin, tief einzutauchen in eine Beziehung, die vielleicht nicht die optimale ist. Das ist nicht die Seelenverwandtschaft, die ich mir suche. Und das ist die Frage, wie offen und wie engagiert will ich sein mit jemandem, der einfach der erste Plausible ist. Oder dass ich mit offenen Augen in eine Beziehung gehe, wo ich sage, der ist mehr Gutes als Schlechtes. Das ist schöner als allein zu sein. Es muss im Moment noch nicht die große Liebe sein.
Aber da kommt eben bei der Suche mit Ü60 noch was dazu, nämlich sowas wie Torschlusspanik. Ne? Also du denkst dann, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist wirklich vorbei. Das ist meine letzte Chance. Also was mache ich?
Aber witzigerweise, was ich gerade, während ich dir zuhöre und auch ihr feststelle, ist, dass, also diese Torschlusspanik, die haben ja durchaus 30-Jährige auch. Mhm. Und das Problem scheint immer das Gleiche zu sein. Man möchte offen sein für diese Impulse, aber man kann sich jetzt auch nicht an jede schöne Idee ganz und gar hinschenken und man muss so ein bisschen die Balance da finden, ne? und vielleicht ein bisschen gute Sensoren entwickeln dafür, was ist mir wichtig und woran erkenne ich, ob jemand fein ist oder vielleicht auch nur so tut, als ob er fein ist. Und das finde ich gerade sehr interessant, dass es da eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied gibt zwischen, ich würde ja so weit gehen zu sagen, U30 und Ü60.
Ja, das finde ich auch interessant, aber da könntest du durchaus recht haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also du hast recht, diese Entwicklung von einer Sensorik, dass man da genau hinguckt, genau hinhört und dann auch eine Vorauswahl treffen kann. Aber wir sind ja jetzt erst in Woche 3 quasi, da ist sie noch ziemlich am Anfang und sie hat jetzt einfach das, was, glaube ich, viele erleben. Sie überlegt sich, nehme ich jetzt den Spatz in der Hand oder lasse ich jemanden sausen, der vielleicht nicht perfekt, aber auch nicht schlecht ist, weil es könnte ja doch noch was Besseres kommen. Ne? Das kennen wir ja, das Gefühl. Mhm. Ja, und siehe da, dann 2 Wochen später sieht es tatsächlich so aus, dass es was Besseres kommt. Julia bekommt Post von einem Mann, den sie auf Anhieb wirklich interessant findet. Der formuliert seine Nachricht originell. Die Telefonate mit ihm, die dauern Stunden. Sie reden und diskutieren über Gott und die Welt. Und der Mann hat offenbar ein hohes intellektuelles Level und ist gebildet. Und Julia denkt, wow, das könnte er sein. Und dann ist endlich die Möglichkeit, sich draußen zu treffen. Also nur draußen natürlich, zum Spaziergang und zum Coffee to go auf der Parkbank. Und Julia mag den Mann, der gefällt ihr nach wie vor. Aber er ist ein bisschen zurückhaltend. Und Julia ergreift dann einfach die Initiative. Und im Videotelefonat erzählt sie mir dann, es gäbe Probleme.
Ja, jetzt habe ich in meiner neuen werdenden Beziehung, die eigentlich noch gar keine feste Beziehung ist, haben wir unseren ersten Bedürfniskonflikt erlebt, in dem ich beim Flirten und ein bisschen spielerisch und verspielt vielleicht an ihm ein bisschen gezogen habe, um zu zeigen, ne, ich will mehr Kontakt, ich will ein nächstes Treffen planen und so weiter. Und irgendwie fühlte er sich wahrscheinlich bedrängt, unter Druck. Und das Gespräch ging ziemlich abrupt zu Ende, leider.
Ja, also Julia ist ganz schön irritiert. Die beiden verabreden sich aber trotzdem kurz darauf zu einem zweiten Treffen. Und dann, als wir das nächste Mal telefonieren, erzählt Julia, es ist aus.
Ich habe es nicht kommen sehen. Er hat sich von mir getrennt. Und die Art, das ist das, was mich seit ein paar Tagen wirklich sehr beschäftigt und was am meisten wehgetan hat. Ich erwarte nicht ein lebenslanges Gefühl von Verantwortung für mich von einem Mann, mit dem ich weniger als 2 Monate irgendwas hatte. Ne? Aber da ist
für mich entsprechend der Nähe eine gewisse emotionale Verantwortung für den anderen Menschen. Er hat nicht gefragt, wie ich es gesehen habe. Und dann sagte er, und jetzt verabschiede ich mich von dir. Punkt. Das war's.
Also das war wirklich der absolute Tiefpunkt bei Julias Abenteuer. Also sie hat es nicht rausgehängt, aber also ich glaube, oder ich hatte den Eindruck, sie war wirklich erstmal ziemlich am Boden zerstört.
Ja, da fühle ich jetzt tatsächlich sehr mit deiner Freundin Julia. Und gerade als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, naja, wer vielleicht in jungen Jahren ein Zyniker war, wird das möglicherweise mit ja, voranschreitender Zeit immer mehr werden. Also vielleicht, na, vielleicht fällt es den Leuten dann auch einfach leicht zu sagen, jetzt verabschiede ich mich von dir. Und deine Freundin Julia hatte so ein offenes, großes und verletzbares Herz und war da nicht drauf vorbereitet.
Ganz genau, das ist der Punkt. Die beiden waren total verschieden. Und sie ist offen und geht Risiken ein und öffnet sich und dann kommt sowas. Und das hat sie mir dann hinterher auch noch mal näher erläutert.
Das, was an mir nagt die ganze Zeit, ist dieses, und jetzt verabschiede ich mich von dir, ohne ein anderes Wort. Und ich fühlte mich in dem Moment wie ein Niemand. Der ist anders gestrickt als ich, okay. Aber wenn er ein etwas reflektierter Mensch ist, dann hätte ich mir gewünscht, dass er zumindest gesagt hätte, guck mal, ich muss es jetzt radikal beenden für mich und ich hoffe, dass es irgendwann in der Zukunft geht, dass wir das gemeinsam besprechen können, damit ich auch hören kann, wie es für dich war. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das hätte mir gereicht. Ich behandle keine Menschen so. Und das weiß ich sicher.
Ja, das ist die letzte von vielen frustrierenden Erfahrungen in der Online-Dating-Welt. Wie viel Zeit gibt sie sich denn noch, Eva?
Ja, also erstmal musste sie so ein bisschen betrauern. Also sie hat sich ein bisschen Zeit genommen. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wird sie es jetzt aufstecken? Ist sie so verletzt, dass sie nicht mehr weitermachen will? Aber du kennst vielleicht den Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Mhm. Und der passt richtig gut auf Julia. Also sie hat dann gesagt, nö, ich mache jetzt weiter. Ich habe mein Ziel bis Ende des Jahres und daran halte ich mich. Und so geht es dann also weiter. Sie ist weiter auf diesen Börsen unterwegs und guckt und kriegt Kontaktanfragen und schreibt auch selber was. Und es klappt nicht. Und dann ist Anfang Juni. Und da schreibt sie mal wieder jemanden an, weil ihr sein Statement gefällt. Weil dort steht, dass Musik für ihn ganz wichtig ist. Und über Beziehungen schreibt er, dass es die kleinen Sachen sind, die zählen. Also den anderen anrufen, ob er gut zu Hause angekommen ist. Oder wissen, dass er 2 Stück Zucker in den Kaffee nimmt und dafür sorgen und solche Dinge. Und das findet sie toll. Also sowas gefällt ihr. Dann schreibt sie den an und dann kommt keine Antwort. Also sie hat ihn schon vergessen und der meldet sich 3 Wochen später doch noch. Und wie sich später herausstellt, hat der Mann nach Jahren auf der Partnerbörse die Hoffnung mehr oder weniger aufgegeben und noch ganz selten in seinen Account geguckt. Ja, und dann telefonieren die 2 ein paar Mal und sie verabreden sich.
Es war so süß. Er hat sich solche Mühe gegeben. Er wollte mir den Ort zeigen, wo er geboren wurde. Und da ist ein schöner Park und dann gibt es ein Kloster und dann gibt es und so weiter und so fort. Und er hat den ganzen Tag durchgeplant mit viel zu vielen Sachen, weil er mich beeindrucken wollte. Es war so süß und es machte schon sehr deutlich, wie groß sein Interesse an mir war. Dass ich einfach ein wohles Gefühl hatte. Und der Tag lief so glatt und so schön. Und wir haben uns so gut verstanden und immer wieder gelacht und immer wieder festgestellt, dass wir dies und jenes ähnlich sehen. Wir haben einen ähnlichen Geschmack in der Musik. Wir waren 12 Stunden zusammen.
Also Caro, du kannst schon hören, große Begeisterung. Und ich nehme es jetzt mal vorweg, der ist es.
Ist das schön.
Ja, genau. Also sie hat sich das Ziel genommen bis Ende des Jahres und die hat es in sage und schreibe 3 Monaten geschafft. Ne? Also sie hat mir die Bilanz dann mal erzählt. Also 198 Herzchen und Smileys, 92 Mails, 15 Telefonate, 8 relativ vielversprechende Dates und fast ebenso viele Enttäuschungen, bis auf die letzte. Da hat Julia tatsächlich Mr. Right gefunden. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, was war denn jetzt bei dem anders als bei den anderen?
Dass es so einfach war, dass es sich richtig anfühlte und anfühlt und dass ich sein konnte. Ich war einfach ich und ich hatte das Gefühl, es ist egal, was ich sage alles, was mir in den Kopf kommt. Ich muss mich mit ihm keine Gedanken machen, was er von mir hält oder wo stehe ich mit ihm. Er ist einfach transparent und klar und ehrlich und einfühlsam und ich habe fast das Gefühl, dass er bedingungslos mich so akzeptiert, wie ich bin. Und das ist wirklich Gold wert.
Denke ich mir, Donnerwetter, also den Wunderknaben, den will ich mal kennenlernen.
Ja, das glaube ich auch. Es ist einfach, glaube ich, so etwas, dass eine gewisse Entspanntheit ist ein Statussymbol ab einem bestimmten Alter. Also wenn einen das Leben nicht über den Haufen gerannt hat und man sich eine Lockerheit und eine Entspanntheit bewahren konnte, ist das im Zweifel sehr viel mehr wert als Häuser, Autos und Ländereien.
Absolut. Und weil die beiden das genau gleich sehen, das was eine ganz wichtige Grundlage ist, dass man die wesentlichen Dinge gleich empfindet, da hat es einfach offensichtlich von Anfang an gepasst. Und dann, wie gesagt, ich wollte den mal treffen. Ich meine, ich gebe ja meine Julia nicht irgendjemandem her. Mhm. Ne? Wir treffen uns also zu dritt, als die Restaurants vorübergehend wieder offen sind. Und er ist wirklich total sympathisch, so empfinde ich das. Und vor allem ist er total verliebt.
Ich war ja ein schüchterner Mann. Dann hat sie den Schritt getan, so nach und nach. Und kam mir näher auf der Bank. Und dann habe ich gemerkt, oh, schön, dann war ich mir ein bisschen sicherer und dann wurde Händchen gehalten. Und ab diesem Tag bin ich ein ganz anderer Mensch, ich bin so glücklich, habe sowas aber auch noch nie erlebt. So ein Glück und so eine liebevolle Person und ich würde ganz gerne mit ihr alt werden.
Das ist doch mal ein Statement, oder?
Aber wirklich, ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr romantisch. Dass sich zwei Herzen finden, einfach weil sie dafür offen sind und weil sie nicht irgendwas zurückhalten oder ängstlich sind. Oder wie siehst du das, Eva?
Ja, das ist richtig. Also das sieht jetzt auch wirklich nach sehr viel Glück aus, ist es auch. Aber ich denke, dass das ganz viel daran liegt, wie die Julia daran gegangen ist. Ne? Mhm. Mit einer absoluten Offenheit. Also die Julia ist ein Mensch, die gibt eigentlich so gut wie jedem eine Chance. Sie guckt genau hin, sie sagt nicht von vornherein, also ich wäre da wesentlich skeptisch. Ich muss dazu sagen, Julia ist gebürtige Amerikanerin und sie hat eine entsprechende Mentalität, ne? Positiv und gucken und alles geht und wir gucken mal und erstmal und es wird klappen und ganz positiv und ich bin ich habe eher die deutsche Mentalität und die ist dann eher skeptisch und vorsichtig.
Die überall die Finger reinsteckt.
Ja, und und das, ich habe das so, mit einem solchen Staunen habe ich ihr zugeguckt, wie sie da rangegangen ist. Das hätte ich nicht gekonnt.
Und würde mich aber natürlich interessieren, sind die beiden noch zusammen?
Ja, die sind noch zusammen. Nach über einem Jahr sind die immer noch zusammen. Das ist nicht zu glauben, aber es ist so.
Hättest du gedacht, dass das noch klappt?
Also wenn ich jetzt Julia wäre, hätte ich gesagt, nee. Aber ich bin nicht Julia und bei Julia hätte ich gesagt, kann gut sein. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so dafür interessiert, weil ich gedacht habe, das geht eh schief und das wird furchtbar. Nein, also Julia, die kriegt das hin. Das habe ich wirklich zum Schluss gedacht, weil sie auch diese Enttäuschung so gut überwunden hat. Und sie ist einfach dran geblieben, so wie sie ist. Ne? Sie ist so.
Und würdest du jetzt abschließend sagen, dass du so eine Online-Partnersuche auch in diesem Alter empfehlen kannst oder hatte sie einfach extrem großes Glück mit diesem Mann?
Also ich habe sie auch selber gefragt, würdest du es nochmal machen? Mhm. Und dann hat sie mir tatsächlich gesagt, ich würde überlegen, weil sie wirklich die Erfahrung gemacht hat, wie verletzbar sie ist.
Ja.
Gerade mit ihrer empathischen und achtsamen und rücksichtsvollen Haltung. Und sie hat mir gesagt, die meisten Männer auf diesen Portalen sind nicht achtsam und rücksichtsvoll. Und es sei für sie sehr hart gewesen, von anderen so taxiert und abgeurteilt zu werden, ja, als ungeeignet, nicht gut genug, nicht schön genug, zu alt, nur auf der Grundlage vom Geburtsdatum eines einzigen Fotos.
Ja.
Und da hat sie mir gesagt, das sei für sie sehr schwer auszuhalten. Aber wie gesagt, andererseits, man hat gesehen, es kann funktionieren. Also, unterm Strich würde ich doch sagen, man sollte es probieren, auf jeden Fall.
Oder, ja, oder auch eben das Glück ist mit den Mutigen.
Genau.
Über eine Sache hattet ihr ja zu Beginn auch gesprochen, also Angst und Scham und die Sorge, nicht mehr so einen ganz jungen Körper herzuzeigen. Hast du die Julia nochmal dazu befragt hinterher?
Aber ja, das wollte ich natürlich selber unbedingt auch wissen. Und jetzt, also bitte, alle reiferen Mädels, die uns zuhören, Ohren weit aufmachen.
Mit dem richtigen Mann ist alles anders als befürchtet. Er findet mich unglaublich schön. Und er liebt meinen Körper genau wie er ist und sagt mir wirklich jeden Tag, wie wunderschön ich bin und dass ich nicht nur körperlich schön bin, sondern habe eine schöne Seele und eine schöne Persönlichkeit. Und das ist wirklich eine neue Erkenntnis für mich. Nach dieser Phase ab 50, wo ich gedacht habe, Frauen ab 50 sind einfach unsichtbar in der Gesellschaft. Jetzt weiß ich, in jedem Alter ist man sichtbar, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und es kann immer ein nächstes Mal geben.
Klingt es nicht fabelhaft?
Total. Und dass der wahre Schönheit von innen kommt, das ist eben wirklich mehr als eine Floskel.
Absolut.
Wenn man den Menschen mag, wie er ist, dann wird man ihn auch schön finden.
So ist es.
Und andersrum funktioniert das unter Umständen nicht. Vielen Dank, Eva, dass du diese schöne und anrührende Geschichte mitgebracht hast zu Plus Eins. Und ja, schöne Grüße unbekannterweise an deine Freundin Julia, den alten Lovebird.
Da mache ich gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao. Das war's mit unserem Geschichten-Podcast für heute. Aber das ist ja nicht der einzige Podcast, den wir Ihnen anbieten. Wir haben noch einen zweiten, den mit meiner Lieblingsgästin Caro Matzko, nämlich, den ich Ihnen sehr warm ans Herz legen möchte. Hören Sie den noch gerne direkt hinterher.
Aber ich komme mir dann auch blöd vor, weil ich es nicht so meine. Also an manchen Tagen denke ich, ja, passabel, passt schon. An schlechten Tagen denke ich, die Schwerkraft. An ganz schlechten schaue ich wieder nur auf bestimmte Zonen und denke mir, ich lasse es jetzt doch operieren und wegmachen und dann wieder nein. Also für mich funktioniert Selbstliebe nur, ich finde so Selbstakzeptanz ist so ein Ziel, womit ich klarkomme.